Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Herzlich willkommen.
Willkommen an Bord.
Axel Hacke, das ist der Großmeister der Sprachverwirrung. Für sein neues Buch hat er sich wieder spektakulär schräges Deutsch vorgenommen. Und zwar lauter Fundstücke aus Speisekarten, diesmal aus ausländischen Speisekarten. Das sind alles Versuche, die so richtig gründlich in die Hose gegangen sind. Mir haben besonders gut gefallen die Onion Rings. Das ist ins Deutsche frei übersetzt Zwiebel ruft an. Und niemand kann solche Wortschöpfungen so trocken und witzig vortragen, behaupte ich mal, wie Axel Hacke selbst. Hier gleich in ungefähr einer halben Stunde gibt es eine kleine Kostprobe aus dem neuen Hörbuch. Heißt Oberst von Huhn, bitte zu Tisch. Und Frank, du hast dir für diese Sendung den neuen Roman von Martin Suter vorgenommen.
Mhm.
Der liest ja oder beziehungsweise der schreibt in schöner Regelmäßigkeit so ganz sauber konstruierte, hochspannende Krimis, immer flott, immer auf den Punkt. Ich lese sie auch gern, aber mir sind die Bücher manchmal irgendwie zu windschnittig. Also das scheint mir wie so auf dem Reißbrett durchkomponiert, alles tipptopp. Und ich las, dass Suter auch lange in der Werbung tätig war als Journalist und da dachte ich so, aha, alle Klischees bestätigt. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Ja, er sieht schon ein bisschen sehr aus wie so ein Businessman, immer so nach hinten gegelte Haare, immer feines Tuch am Leib und mit seinen Büchern, ich mag auch nicht alle, aber viele mag ich doch sehr, weil die sind einfach sehr gut gebaut und da ziehe ich schon meinen Hut vor diesen technischen Fertigkeiten, die der auch hat. Und in vielen seiner Bücher ist es ja auch so, dass neben dem Grundgerüst der Spannungsliteratur ja dann auch so ein Spiel dazu tritt mit so philosophischen Fragen, Ideen, was er dann auch sehr gut eingebaut. Und in dieser Hinsicht ist das neue Buch auch ein typischer Suter. Das schließt an viele andere, die er schon geschrieben hat, so vom Grundprinzip her. Wobei ich dann beim Lesen auch den Eindruck hatte, dass das Neue doch so ein bisschen ernster ist und ein bisschen dunkler als frühere Bücher. Er wurde in einigen Interviews, die jetzt erschienen sind, auch darauf angesprochen, dass sein kleiner Sohn vor 3 Jahren gestorben ist. Er wurde auch nur 3 Jahre alt. Und darauf, dass dieses Thema, ein geliebter Mensch stirbt und wie geht man mit diesem Verlust um? In welchen Wahn treibt einen dieser Verlust? Dass das auch eine ganz wichtige Rolle in seinem neuen Buch spielt. Er hat selber dazu gesagt, dass er eigentlich diese Idee, Literatur ist so ein Selbstheilungsprozess für den Autor, dass er das eigentlich ablehnt, aber dass trotzdem, dass er jetzt auf dieses Thema gekommen ist und dieses Buch geschrieben hat, dass das schon mit dem Tod seines Sohnes zu tun hatte. Ich selbst habe schon vor ein paar Wochen mit ihm sprechen müssen, weil da war er mal hier zu greifen in der Gegend, sonst ist er immer auf Ibiza, seinem Hauptwohnsitz, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Ich wusste das gar nicht mit seinem Sohn, deswegen spielt das jetzt in unserem Gespräch, das gleich kommt, auch keine Rolle, aber dieser ganze Komplex, was passiert mit einem, wenn man einen Menschen verliert, der einem ganz nahe ist, darum geht's natürlich gleich im Gespräch mit Martin Suter.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Irgendetwas ist anders. Das denkt Peter Thaler immer wieder, wenn er am Fenster seiner Wohnung steht und auf die Häuser ringsum blickt. Irgendetwas war auch anders dort an dem Tag, an dem er seine Frau verloren hat. Sie wurde erschossen, als sie vor der Haustür stand. Durch einen Zufall findet Peter Thaler heraus, was anders ist. Die Bäume im Garten gegenüber sind jünger geworden, ihre Stämme sind nur noch halb so dick. Wie kann das sein? Läuft die Zeit nun rückwärts? Der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter beginnt seinen Roman Die Zeit mit diesen so seltsam verjüngten Bäumen. Und darüber reden wir mit ihm auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Herr Suter.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Suter, wenn man so als Leser mitverfolgt, wie Peter Thaler da diese Entdeckung macht, dass die Bäume und andere Gewächse im Garten gegenüber, dass die immer jünger werden, das ist schon ziemlich unheimlich, muss ich sagen, und auch unheimlich faszinierend. Wie sind Sie denn auf dieses Bild gekommen, ein Garten, in dem die Pflanzen immer jünger werden?
Nun, ich habe mir überlegt, wie würde ein pensionierter Schweizer Primarlehrer in der Zeit zurückzureisen und bin dann auf diese handfeste Methode gekommen.
Das ist auch sehr vorteilhaft für das Buch, weil diese ganze Geschichte, wo besorgen wir die Bäume her, wie funktioniert das eigentlich, dem Buch auch so eine Handlungsebene gibt. Und dieser alte Lehrer, das ist der alte Albert Knupp, der Mann mit den verjüngten Bäumen eben, der will an den Tag zurückkehren, an dem seine Frau noch gelebt hat. Und er glaubt, wenn er jetzt alles wieder so herstellt, wie es damals war, das Aussehen eben der Bäume, seines Hauses, auch sein eigenes Aussehen, wenn er alle diese Veränderungen aufhebt, die die Zeit verursacht hat, dann kann er die Zeit besiegen oder überlisten, dann würde die Vergangenheit zurückkehren. Wie stehen Sie denn zu diesem Glauben, dass man so die Zeit überlisten kann?
Gut, er glaubt ja nicht, dass die Zeit die Veränderungen verursacht hat. Er glaubt, die Zeit gibt es nicht. Und er sagt sich, wenn es die Zeit nicht gibt, dann gibt es ja nur die Veränderungen und die kann man rückgängig machen. Also wenn ich mich in diese Theorie hineindenke, dann ist sie doch einigermaßen plausibel.
Und sie hat einen gewissen Charme für Sie selbst?
Nun ja, ich habe also seither auch jeden Morgen in den Spiegel geschaut und habe feststellen müssen, was immer es auslöst, ob es die Zeit ist oder die Zellteilung, diese Veränderung kann man nicht einhalten.
Dieser alte Lehrer, der alte Knupp, der macht das alles ja nicht, weil er eben an diese Theorie glauben möchte, sondern eigentlich handelt er aus einem tiefen Schmerz heraus, weil er seine Frau verloren hat, weil er glaubt daran mitschuld zu sein, dass seine Frau sterben musste. Und er will irgendwie diesen Fehler wieder gut machen. Er will eben die Zeit zurückdrehen oder aufheben, um seine Frau zurückzubekommen. Man könnte auch denken beim Lesen, dieser alte Mann ist vielleicht verrückt geworden vor Schmerz über den Verlust seiner Frau. Wäre das eine mögliche Lesart?
Ich glaube nicht, er benimmt sich ja ganz vernünftig, außer dass er eben an diese Theorie glaubt, an die auch schon Einstein hat auch nachgewiesen, dass es die Zeit nicht gibt. Und er leitet einfach davon ab, der eine Protagonist, Knupp, dass wenn er alle Veränderungen rückgängig macht, dann könnte er an diese Stelle zurück, wo er die Entscheidung, die er damals getroffen hat oder gemeinsam mit seiner Frau getroffen hat, ändern kann.
Das ist ja eine Überlegung, auf die man in der Literatur auch immer wieder stoßen kann, in der Philosophie natürlich auch. Was würde das für den Menschen bedeuten, wenn wir tatsächlich diese Möglichkeiten hätten, zurückzutreten, Entscheidungen noch einmal anders zu treffen, unser Leben noch einmal neu zu leben? Was denken Sie, was ist das für Sie eine verlockende Vorstellung, Entscheidungen noch einmal treffen zu können, sein Leben noch einmal vielleicht anders zu leben?
Es ist ein alter Menschheitstraum, natürlich. Gibt es in jedem Leben Entscheidungen, die man heute mit den Erfahrungen von heute anders treffen würde? Wenn man also mit der Erfahrung von heute an diesen Zeitpunkt zurückgehen könnte, dann würde man sicher die Entscheidungen ändern. Sonst, mit der gleichen Erfahrung, würde man wohl die gleichen Entscheidungen treffen.
Und die gleichen Fehler wahrscheinlich wieder machen?
Die gleichen Fehler machen.
Ihr neues Buch, Herr Suter, das ist eigentlich ein Geschenk für alle Martin-Suter-Fans, würde ich sagen, weil es so ein... Ich würde sagen, ein typisches Buch für Sie ist, denn man hat einmal diese philosophischen Fragen oder Ideen nach der Natur der Zeit, nach der Natur unserer Handlungen. Andererseits hat man Krimi-Elemente, denn dieser Peter Thaler, der will ja vor allem auch den Mörder seiner Frau finden. Wie kommt das eigentlich, dass Sie immer wieder diese, ja, ich würde mal sagen, typische Suter-Mischung herstellen in Ihren Büchern?
Das kommt daher, dass ich die Mischung als Leser auch sehr gerne mag. Es gibt in jedem Buch Stellen, an denen Sprache, Atmosphäre, Charaktere nicht abendfüllend sind. Da braucht es noch einen anderen Grund, um mich zum Weiterblättern zu ermuntern. Und deswegen hat es oft dieses Spannungselement in meinen Büchern, das die kindliche Frage am Leben hält, die lautet und dann und dann und dann.
Ihr Verlag hat auf Ihrem Buchrücken ein Zitat gepackt von einer Kritikerin. Da heißt es über Sie, Sie würden souverän die Grenzen zwischen Unterhaltung einerseits und Literatur andererseits verwischen. Fühlen Sie sich da gut einsortiert, dass Sie an dieser Grenze stehen zwischen Unterhaltung, eben dem Spannenden, und Literatur, den weiterreichenden Fragen?
Das ist ein sehr komfortabler Platz, den ich da habe, den ich anstrebe.
Herr Suter, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern geschehen.
Martin Suters neuer Krimi Die Zeit. Die Zeit ist im Schweizer Diogenes Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 21,90 Euro.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Und da geht es jetzt um den Kolumnisten Axel Hacke, der sammelt seit Jahren mit größtem Vergnügen ja so Sprachunfälle, eigentlich unbrauchbare Formulierungen, miese Übersetzungen, völlig unverständliche Gebrauchsanweisungen. Es gibt ja so ein grandioses kleines Handbuch des Verhörens von ihm, der weiße Neger Wumbamba, das Buch, das den Beweis führt, die schönsten Liedtexte entstehen in den Köpfen der Hörer, eben wenn sie sich verhören. Dieser weiße Neger Wumbamba, der kommt ja aus dem Lied und aus den Wiesen steige der weiße Nebel, wunderbar. Und hier steigt eben der weiße Neger wunderbar empor. Axel Hackes neuester Streich heißt jetzt Oberst von Huhn bittet zu Tisch. Da geht's um Speisedeutsch für Anfänger. Und das gibt's erfreulicherweise auch jetzt als Hörbuch, Oberst von Huhn.
Ganz genau. Und wer jemals bei einer Axel Hacke-Lesung war, der weiß, wie großartig der seine eigenen Texte vortragen kann. Das ist wirklich wie bei einem Konzert. Also die Leute liegen sich weinend in den Armen. Und besonders, weil Axel Hacke so völlig trocken und mitunter auch so ein bisschen blasiert, oberlehrerhaft, den größten Wortmüll seziert mit einer Ernsthaftigkeit, die ist an sich schon zum Brüllen komisch. Und dann, ehrlich gesagt, wenn man die Wahl hat, Axel Hacke zu lesen oder zu hören, dann sollte man ihn dringend hören, finde ich. Diesmal nimmt sich Hacke also Speisekarten aus aller Welt vor und da sind es vor allem Fundstücke seiner Leser. Also die beliefern ihn ja seit Jahren ganz treu. Wenn ihnen irgendwo in der Welt was Skurriles unterkommt, dann schicken sie es sofort an ihn. Er bedankt sich auch immer ganz, ganz großspurig bei denen. Kennt auch bestimmt jeder aus dem Urlaub. Also wenn neben der Landessprache auch ins Deutsche übersetzt wird oder eben besser gesagt versucht wird, ins Deutsche zu übersetzen, wahrscheinlich kennt dann von irgendjemandem aus dem Bekanntenkreis jemanden, der mal in Deutschland war oder ein Onkel hatte mal ein paar Stunden Deutsch oder so. Und Axel Hacke weist eben nach, dass diese wunderbaren Klopper oder auch diese Geschichten, die so aus dem Computerübersetzungsprogramm stammen, daher übrigens auch dieses Onion Rings, also das ist sicher so ein Ding aus dem Übersetzungsprogramm.
Die Zwiebel ruft an.
Zwiebel ruft an. Dass die meistens viel besser sind als die originaldeutschen Wörter. Und dass Huhn bzw. Oberst von Huhn, das diesem Buch den Titel gab, das ist ein Gericht namens Supreme Chicken. Und bei diesen ganzen surrealen Übersetzungen, da jubelt Axel Hacke. Also er sieht darin fast noch mehr. Also er sieht so eine Art ganz neues Deutsch, so einen dritten Weg. Also so eine Sprache, die vom Ballast des Sinns vollkommen befreit ist. Und damit lässt sie so jede Menge Raum auch für tief philosophische Betrachtungen. Und so eine hören wir hier.
In Kroatien gab es gefühlte Halschfleischschnitzel, in Monschau bei Aachen sogar gefühlte Paprikaschotten. Wie kommt das? Wir leben ja in gefühligen Zeiten. Man redet von gefühlter Inflation und gefühlten Temperaturen. Überall bekennt man sich zu seinen Gefühlen. Liegt es daran? Und was ist letztlich ein gefühlter Hühnersack zum Beispiel? Haben wir es dann gar nicht mit einem Hühnersack zu tun, sondern mit etwas anderem, das wir nur als Hühnersack empfinden? Kann man uns etwas, das kein Hühnersack ist, als Hühnersack servieren, weil wir fühlen, dass es ein Hühnersack ist? Oder sein könnte? Das sind doch im Letzten sehr tiefgehende Fragen. Es könnte aber auch alles viel banaler sein, nur ein Schreibfehler. Und man wollte befühlt sagen. Also, dass der Koch die Hühnersäcke sorgfältig befühlt habe, bevor er sie zubereitete. Jedenfalls erinnert mich das Ganze an das Foto eines mit Kreide beschriebenen Schildes vor einer Bäckerei, das man mir mal schickte. Dort stand: Das bewusste Frühstücksbrötchen mit weniger Fett, fettreduzierter Wurst und Käse. Hier sind es nun nicht mehr wir, die etwas fühlen. Hier ist es ein Brötchen, das über Bewusstsein verfügt. Aber wer, um Himmels Willen, brächte es fertig, ein bewusstes Brötchen zu essen? Hier geht es doch nicht mehr um ein gefühltes Brötchen, also um etwas, das wir, mag es Brötchen sein oder nicht, jedenfalls doch als Brötchen sehen. Hier ist es das Brötchen, das über ein Bewusstsein seiner selbst verfügt, sich also persönlich als Brötchen empfindet, und zwar noch im Zustand seines Brötchenseins. Das ist was anderes, als einen Kalbsbraten zu essen, der einmal ein Kalb war. Hier nehmen wir quasi ein noch lebendes Wesen zu uns. Vor vielen Jahren wurden übrigens in einem Lebensmittelgeschäft in dem italienischen Dorf, in das ich regelmäßig fahre, beleckte Brötchen angeboten. Das muss man sich mal vorstellen, dass ein bewusstes Brötchen vor dem Verkauf nicht nur von Lebensmittelhändlerfingern befühlt, sondern auch von einer Lebensmittelhändlerzunge beleckt wird.
Beleckte Brötchen, großartig. Aus Oberst von Huhn bitte zu Tisch, Speisedeutsch für Anfänger, das neue Hörbuch von Axel Hacke, erscheint am Mittwoch im Verlag Antje Kunstmann. Die CD hat 80 Minuten Laufzeit, kostet 15 Euro.
Teheran in den 40er Jahren. Keremat kommt von ganz unten. Mit 12 Jahren reist er aus und versucht sein Glück in der Hauptstadt. Er wird Opfer von Missbrauch und Gewalt. Gewalt, die ihn als Erwachsenen seinerseits zum Täter werden lässt. Keremat freundet sich mit den Gaunern und Hehlern der Stadt an. Er verschleißt die Frauen und beim blutigen Staatsstreich von 1953 ist er genauso dabei wie bei der islamischen Revolution 1979. Wie durch Zufall immer auf der richtigen Seite. Keremat ist der zwielichtige, zerrissene Held in Amir Hassan Cheltenhans Roman Teheran, Stadt ohne Himmel.
Klingt nach einer harten Geschichte, Gesa. Und wenn man sich diesen Titel mal vor Augen führt, Teheran, Stadt ohne Himmel, also eine Stadt ohne Himmel, ja. Was bleibt da, wohin soll es da gehen? Klingt ziemlich hoffnungslos. Ist das so eine hoffnungslose Geschichte?
Es ist tatsächlich unterm Strich die eigentliche Handlung, die spielt innerhalb von nur 24 Stunden. Und zwar sind das die letzten 24 Stunden im Leben dieses rauen Gesellen, dieser Keramat. Das ist der Chef eines üblen Foltergefängnisses. Das ist übrigens ein Gefängnis, das es nebenbei bemerkt bis heute gibt und wo bis heute wirklich reihenweise Menschen ums Leben gekommen sind. Und er ist verheiratet, lernen wir, mit einer Frau, die ihn eigentlich im Grunde kalt lässt. Er hat Kinder und er hat sich so ganz nett eingerichtet in diesem Gottesstaat, bis zu dem Moment, wo eine Frau aus seinem früheren Leben anruft. Das war mal seine große Flamme, im Grunde so eine Art Edelhure. Die hat schon Jahre zuvor das Land verlassen und die will sich jetzt mit ihm treffen. Also das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte und die nimmt auch kein wirkliches Happy End.
Wie nah kommt einem das? Bleibt das, also die Welt, das Setting ist einem ja sehr unvertraut, ja, als deutscher Leser. Kommt es einem trotzdem nah oder bleibt das zu exotisch?
Ja, das ist, finde ich, brillant gemacht insofern, als dass einem diese Welt des, ja, er ist wirklich so ein Emporkömmling, so ein Folterer, so ein Heuchler, der wie so ein Wendehals immer mit dem jeweiligen Regime mitgeht, die wird so plastisch, so nachvollziehbar gemacht und man wird sofort reingezogen. Man ist versinkt in dieser fremden Welt, irgendwo zwischen wirklich 1001 Nacht, aber dann doch wieder Pepsi-Cola. Das ist eine ganz sinnliche Welt, voller Gerüche, voller Farben und auch wenn das häufig echt wirklich derbe widerlich ist, nur mal so als kleine Bebilderung habe ich so einen Ausschnitt mitgebracht aus einem Bordell, das unser Held also auch regelmäßig aufsucht, obwohl er natürlich andererseits ganz auf die Keuschheit der Frau achtet und seine eigene Gemahlin also möglichst auch immer allen Anstand wahren muss. Und da heißt es dann so, die Puffmütter waren picklig. Ihre Zigarettenpackungen steckten sie sich zwischen die Brüste. Frauen rochen nach Monatsblut und wurden Mama genannt. Verbrauchte alte Männer servierten Tee, sammelten Zigarettenstummel vom Boden auf und schickten mürrische Polizeibeamte mit ein, zwei grünen Scheinen fort. So sahen die Teheraner Freudenhäuser im Allgemeinen aus. Also da finde ich, hört man schon, das ist, ja, harter Tobak.
Und den kriegt man jetzt die ganze Zeit ungefiltert in diesem Roman auf die Ohren?
Im Grunde ja, wobei das stilistisch, finde ich, sehr, sehr geschickt gebrochen ist. Es erzählen nämlich im Grunde drei Perspektiven und zwar einerseits ganz neutral, was dieser ja massige, bullige Kerl mit Stirnacken erlebt, dessen Schweiß riechst du förmlich beim Lesen, der kriecht dir in die Nase, du liest, was er alles anrichtet, wie er Leute quält, wie er sie killt und dagegen geschnitten sind dann immer innere Monologe, also vor allem seine eigenen Albträume. Er hat nämlich so ein schlechtes Gewissen. Er hat tatsächlich Erinnerungen, die ihn nicht kalt lassen. Es gibt immer wieder die Szene, wie er als 12-Jähriger von einem britischen Unteroffizier in Teheran auf offener Straße missbraucht wird. Auch eine der wirklich vielen sehr, sehr harten Szenen in diesem Buch. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, wo man mit Keramats eigenen, also oft sehr, sehr groben, sehr einfachen Worten beschrieben findet, wie großartig, wie cool er sich selbst findet, wie doll das ist, was er alles selbst erlebt. Also er empfindet sich als extrem stark, charismatisch, als potent. Einer, der alle Frauen haben kann, der aber eben auch mit Härte durchgreift, aber immer gerecht, manchmal auch richtig gehend gentleman-like. Also er hat zum Beispiel ein Herz für alte Mütterchen und er leitet ja dieses Foltergefängnis. Aber als da mal so eine alte Frau kommt und ihn bittet, ihren Sohn freizulassen, da lässt er das geschehen. Blanke Willkür, könnte man auch sagen. Aber dieser Mann, Keramat, der ist einfach komplett korrupt und undurchschaubar und ja im Grunde kaputt wie die Gesellschaft, in der er lebt.
Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass dieser Autor als Anwärter für den Literatur-Nobelpreis gilt. Und jetzt hast du von diesem harten Roman erzählt, der ja auch hart ins Gericht geht eben mit diesem Land. Wie ist das eigentlich? Kann der noch in diesem Land leben? Wie geht man da mit ihm um? Weil im Iran geht es ja Leuten, die das Land kritisieren, oft sehr schnell an den Kragen.
Ja, das ist eine wirklich interessante Geschichte. Und der hat auch ein ganz gespaltenes Verhältnis zu seinem eigenen Land. Er hat mehrere Jahre im Ausland gelebt, hat auch in England studiert, hat auch mal eine Weile in Berlin gelebt und wird auch immer wieder um sein Urteil gebeten von großen Tageszeitungen, kann exzellent über die Stimmung in seinem Land berichten, aber er lebt letzten Endes doch wieder im Iran, obwohl er da Zensur und auch wirklich jeder Menge, also er lebt eben Repressalien permanent, aber er sagt, er muss dort leben, nicht nur wegen der Sprache, das ist sein Land, auch wenn er sich manchmal dort fühlt wie im Exil.
Amir Hassan Sheltan. Sein Roman heißt Teheran, Stadt ohne Himmel, ist im Verlag C.H. Beck erschienen, mit 220 Seiten etwa, für 20 Euro zu haben. Und wir haben es auch schon erwähnt, Sheltan wird zu Gast sein beim Internationalen Literaturfestival und dort seinen Roman vorstellen. Und das wird sein am kommenden Donnerstag, dem 6. September um 21 Uhr im Haus der Berliner Festspiele.
Die Literaturagenten. Nachrichten aus der Produktion.
Es gibt Texte, die hauen einen um. Da scheint wirklich alles zu stimmen. Der Rhythmus, die Wahl der Worte, der Sound. Und genau diese Texte gucken wir uns an. Wir wollen sehen, warum funktionieren diese Texte so, wie sie funktionieren. Und da haben wir uns heute sachkundige Hilfe geholt. Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin-Wannsee ist bei uns am Seziertisch. Herzlich willkommen.
Hallo. Und wir wollen uns ein Buch vornehmen. Wenn man die Kritiken dazu liest, dann hat man den Eindruck, das ist so ein Roman aus einer Edelboutique für die literarische Oberklasse, weil da heißt es in den Kritiken, ein strahlend üppiger Text, eine exquisite Sprache, ein untadeliger Stil voller Sehnsucht nach makelloser Schönheit. Eben bei dem Buch Aus den Fugen von Alain-Claude Sulzer, ein Schweizer Autor, sein bekanntestes Buch war, glaube ich, Ein perfekter Kellner. Da hat man das auch wieder, das Perfekte, das Exquisite.
Und jetzt hast du dir, Thorsten, Dialoge und Gedankenschilderungen vorgenommen. Warum hast du das gemacht? Also ist das wirklich so, dass die so makellos sind, so perfekt, wie die Kritiker alle sagen?
Also ich habe das Buch im Sommer gelesen und war sofort hin und weg und hingerissen, weil es relativ kurze Kapitel sind. Man hat in jedem Kapitel wieder eine Figur oder zwei Figuren, die auftreten. Und es gibt immer eigentlich an jedem Schluss dieser Kurzkapitel eigentlich ein Cliffhanger. Man will immer wissen, wie geht's eigentlich weiter. Das war so das Erste, was mich vorangetrieben hat eigentlich bei der Lektüre. Und dann tatsächlich sind die Dialoge einfach wahnsinnig gut gemacht. Also es hat immer einen Hintersinn. Man weiß immer mehr von den Figuren, als sie selber einander gegenüber preisgeben. Das hat mir sehr gut gefallen. Man hat immer ein Paar, das unterhält sich. Und als Leser weiß ich aber mehr und kann deswegen eigentlich auch ganz genau einordnen, was da gerade passiert, auch hinter den Kulissen.
Du hast jetzt auch eine Stelle dabei für uns zum Vorlesen. Dann lies doch mal vor.
In der Stelle geht es allerdings darum, was in einer Figur vor sich geht bei einem Besuch in der Berliner Philharmonie. Dann kam der dritte Satz, nachdem der zweite in 2,5 Minuten fast unbemerkt vorbeigehuscht war, Adagio sostenuto. Plötzlich klappten Sophies Augen zu. Eben war sie doch ganz wach gewesen. Sie riss die Augen auf. Wenige Sekunden später wiederholte sich der Vorgang. Augen zu, Augen auf, Augen zu. Eine Weile konnte sie sich und denen, die sie womöglich beobachteten, noch vortäuschen, die Augen zu schließen, um sich auf die Musik zu konzentrieren, als sei dies die tauglichere Art, die Töne aufzunehmen, wie andere das ja auch taten und nicht selten darüber einschliefen oder einschliefen, ohne auch nur die geringste Anstrengung zu unternehmen, dies zu verhindern, ja sogar schnarchten. Also dies nur ganz kurz. Ich fand es einfach so schön. Alain-Claude Sulzer war letzte Woche bei uns im LCB zu Gast und hat auch diese Stelle vorgelesen. Ich finde es so bezeichnend, weil jeder, der schon mal in einem klassischen Konzert war, das vermutlich kennt. Man will sich eigentlich konzentrieren und trotzdem geht einem der Tag nochmal durch den Kopf. Man wird müde, man ist ein bisschen erschöpft. Es ist ja auch ein Genuss. Man will sich so fallen lassen und plötzlich denkt man, habe ich jetzt eigentlich geschnarcht oder nicht? Ist das jetzt gerade peinlich, was ich veranstalte? Kann ich den anderen noch vorgaukeln, dass ich mich einfach nur so wahnsinnig auf die Musik konzentriere und deswegen halt so ganz konzentriert die Augen?
Ich lausche mit geschlossenen Augen, genau.
Ich glaube, es ist wirklich eine Situation, die jeder kennt und was mir so gut gefällt, wie das so hin und her springt. Ne? Also, dass sie sich einerseits immer mal wieder auch selbst wahrnimmt und dann aber wie so aus einer Außenperspektive auf einmal so abrückt, wie das wirklich passiert, wenn man anfängt zu schlafen, dass man auf einmal so in Gedanken war, so ganz, ganz weit wegzoomt und dann wieder ran. Das fand ich total hübsch und mich hat das ein bisschen erinnert an, ja, was man ja auch aus der U-Bahn kennt, wenn man irgendwie fährt und das Gegenüber sieht und sich so vorstellt, was mag diese Person gerade denken. Aber in Zeiten der Smartphones sind U-Bahnfahrten eigentlich gar nicht mehr so geeignet, weil sowieso jeder nur mit diesem Handy beschäftigt ist und im Konzert hat man noch diesen
Moment.
Man
muss in die Philharmonie gehen, um Leute richtig beobachten. konfrontieren zu können, wie sie mit sich selbst ganz alleine sind. Echt? Nein, also das ist tatsächlich was sehr Schönes in diesem Buch, dass sowohl das Innere der Figuren ganz präsent ist und auch sehr, sehr lebendig geschildert wird. Das sind aber alles Figuren, die auch, ja, es spielt eben im gehobeneren Bürgertum, sogar auch in großbürgerlichen Kreisen. Das sind alles Leute, die auch einen sozialen Rang haben und die sich auch permanent selbst kontrollieren, die ihre Umgebung abchecken. Was denken die eigentlich über mich? Wie stehe ich eigentlich vor denen gerade da? Und dieses Wechselspiel, also wer bin ich eigentlich? Wie geht's mir? Und was machen denn die anderen Leute in meiner Umgebung damit, wie ich nach außen wirke? Das ist einfach ganz, ganz toll gemacht.
Es gab auch eine Kritik in der Taz. Der Kritiker da war ein bisschen angenervt von diesem Oberklassengetue in dem Roman, aber das gehört ja bei der Taz zur Hausordnung dazu.
Das fand ich gerade toll, weil das so bezeichnend war. Es ist auf eine ganz andere Art mal ein Berlin-Roman. Also ein Berlin-Roman, der nicht unter 30-Jährigen spielt, nicht im Friedrichshain oder in Kreuzberg oder im Prenzlauer Berg, sondern das ist eben dieses gehobene Bürgertum. Die wohnen in Zehlendorf. Die ganz Reichen haben es bis nach Potsdam geschafft, sponsern ein Konzert in der Philharmonie. Und in der Taz stand, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, man erkenne sein Berlin nicht wieder. Das war so der Vorwurf. Und genau das fand ich eigentlich ganz schön. Also ich meine, Berlin ist so groß und es passiert alles in dieser Stadt. Natürlich passiert in Kreuzberg auch das, was in den üblichen Berlin-Romanen geschildert wird. Aber das findet eben auch statt. Und das fand ich eben schön. Ich meine, in mir als Leser steckt ja auch ein kleiner Voyeur. Und da war ich mal mit in den Villen in Potsdam und habe mir das so angeschaut.
Also diese Stelle, die du jetzt vorgelesen hast, da hatte ich schon den Eindruck, das ist eine Person, also die ist sehr selbstreflektiert, die ist auch geschult darin, über sich selbst nachzudenken. Das trifft wahrscheinlich doch für den Großteil der Personen zu, dass sie gewohnt sind, vielleicht auch über jahrelange Therapeutensitzungen über sich selbst und ihren Stand in der Welt so zu reflektieren, oder?
Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Schichtfrage ist oder ob man dazu besonders viel verdienen muss, um dann über sich selbst nachzudenken. Also das, glaube ich, ist einfach nicht so. Vielleicht ist das dann eher eine Schwäche anderer Romane, denn also eine Autorin wie Katja Lange-Müller macht uns ja auch vor, dass ganz normale Menschen, die ganz normale Berufe haben, dass die auch sehr, sehr reflektiert sein können, auf einem sehr hohen Niveau über sich und die Welt nachdenken. Vielleicht ist das dann wirklich eher ein Minuspunkt für manche Romane, die man so liest, wo alles so ein bisschen sehr banal ist.
Also die Figuren reflektieren in Alain-Claude Sulters Roman Aus den Fugen, erschien im Galliani Verlag mit 230 Seiten. Die gibt's für 19 Euro und Thorsten Dönges hat für uns das Buch auseinandergenommen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir schauen nach Russland. Da ist ein 70 Jahre altes Buch gerade so ein politisch heißes Eisen, nämlich Michail Bulgakows Roman Meister und Margarita. In der Stalinzeit war das Buch zensiert, durfte nicht erscheinen. Es ist erst 25 Jahre nach dem Tod von Bulgakow herausgekommen. Und jetzt wird es im Umfeld der Pussy Riot Bewegung, da wird aus diesem Roman zitiert, die Schauplätze des Buches, die sind sowas wie Pilgerstätten für Putin-Kritiker in Moskau geworden. Und in den nächsten Tagen beim Internationalen Literaturfestival Berlin wird der Roman auch eine Rolle spielen. Also eine ganze Latte von guten Gründen, um sich diesen Klassiker mal vorzunehmen. Gesa, du hast das getan. Die neue Übersetzung, die auch erschienen ist, noch so ein Grund, dir angeschaut. Wie kam dir dieses alte Buch denn jetzt vor?
Ja, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, was für eine Erfahrung du mit diesem Klassiker hast, aber mir ging es so, ich habe immer wieder von Leuten gehört, die gesagt haben, du musst das lesen, das ist großartig. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe es mehrfach versucht. Ich glaube, bestimmt 6 Mal, ich weiß nicht, bei wie vielen Urlauben ich diesen Roman eingepackt habe und ihn dann immer wieder ungelesen zurückgebracht habe. Und ich glaube, jetzt weiß ich, woran es lag. Mir war diese alte, inzwischen fast 50 Jahre alte Übersetzung einfach zu hölzern. Also ich empfand dieses Buch damals oder ja bei meinen letzten Versuchen immer so als Klassiker im schlimmsten Sinne des Wortes. Und das ging mir jetzt bei dieser neuen Übersetzung nämlich ganz anders. Und da fiel mir erst dieser Kontrast auf. Diesmal habe ich das wirklich so weginhaliert und ich fand es rasant, ich fand es packend, überhaupt nicht steif. Und ich mag diese neue Übersetzung auf jeden Fall sehr.
Ich versuche mich gerade zu erinnern an meinen Lesereindruck, der ist schon ein paar Tage her, weil ich das als zarter Jugendlicher gelesen habe, noch tief in der DDR. Da war das natürlich auch politisch ein ungeheuer wichtiges Buch und auch so ein Signal auch für uns damals als DDR-Leser. Es war 80er Jahre, also schon im Vorfeld der Perestroika-Zeit, was neben diesen russischen Klassikern, sowjetischen Klassikern, die wir lesen mussten, wie der Stahl gehärtet wurde und dieses ideologische Zeug, dann war das natürlich ein ganz anderes Buch, das einem die Augen geöffnet hat, was in diesem Land noch passiert ist, wie viel Lebendigkeit und Widerspruchsgeist und Freiheit in einzelnen Menschen in diesem Land auch da war. Das zeigt ja alles dieses Buch. Also sehr interessant mit der neuen Übersetzung.
Ich glaube auch, dass diese Rezeption auch des alten Klassikers ganz viel mit der eigenen Sozialisation zu tun hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Jakob Hein den Roman neu gelesen hat. Der Berliner Autor und Psychiater, denn mit dem sprechen wir hier gleich in wenigen Minuten, wenn es heißt, Autoren sind auch nur Leser.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Es ist das Lieblingsbuch ganzer Generationen und Mick Jagger war so beeindruckt von Michail Bulgakows Roman, dass er Meister und Margarita gleich einen ganzen Song widmete.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
Den Teufel höchst selbst schickt Michail Bulgakow durchs Moskau der 30er Jahre. Wo immer er auftaucht, bricht das Chaos los. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen. Einige lassen sogar ihr Leben oder landen im Irrenhaus. Der Meister, das ist der Gegenspieler des Teufels. Ein Schriftsteller, der gemeinsam mit seiner geliebten Margarita schließlich einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Ihr Ziel heißt Freiheit.
Ja, und um Freiheit wird es auch gehen, weil beim Internationalen Literaturfestival Berlin in wenigen Tagen Autoren aus Bulgakows Roman lesen. Freiheit nämlich für die Frauen von Pussy Riot. Der Berliner Autor Jakob Hein macht mit bei dieser Benefizlesung. Sie kennen ihn vielleicht von der Berliner Reformbühne Heim und Welt, die er seit Jahren betreibt. Dann erfreut er die Welt mit seinen Büchern. Über 10 sind es schon inzwischen. Nebenbei hat er auch noch einen Job als Oberarzt in der Psychiatrie zumindest gehabt. Also viel beschäftigter Mann. Guten Tag, Herr Hein.
Einen schönen guten Abend.
Hallo.
Meister und Margarita von Bulgakow. Wann haben Sie dieses Buch eigentlich kennengelernt? Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich das in meiner zarten DDR-Jugend gelesen habe. Wann war es bei Ihnen?
Das ist wohl der Unterschied zwischen Osnabrück und Brandenburg, dass man in den 5 neu gewonnenen Kummerkästen, da las man das. Das war auch aus meiner Sicht Pflicht. Ich hatte dann mal eine Freundin, in die ich ungeheuer verliebt war und die sagte, das ist mein Lieblingsbuch. Da war ich vielleicht so 15, 16 und das musste dann gelesen werden.
Das waren ja ganz sachfremde Gründe. Das hat ja nichts mit Politik und Widerstand zu tun.
Ja, komisch, ja. Literatur und Sex, wer weiß, ob das jemals noch zusammengehen wird. An diesem schicksalshaften Tag jedenfalls war es so.
Herr Hein, ich habe gerade auch schon so ein bisschen erzählt, diese neue Übersetzung hat mich total überzeugt. Haben Sie den Vergleich, alte Übersetzung, neue Übersetzung? Also ich fand interessant, der Versuch, das jetzt so ins heutige Deutsch zu übersetzen, der ging mitunter ja so ein bisschen übers Ziel hinaus, hatte ich den Eindruck. Oft klappt's, oft wird's gut, aber eine Szene fiel mir auf, da war zum Beispiel davon die Rede, statt der Antwort, ja, finde ich auch oder so, sagt der Mensch dann 100 pro. Und das fand ich war so heutig, das erinnerte mich so ein bisschen daran, wenn Berufsjugendliche immer von Kids sprechen oder so.
So ein bisschen grad so gestrig. Ne?
Ja,
also,
genau.
Ja, so ist so, genau. Ja, also ein gutes Buch kriegt keiner kaputt. Die Übersetzung finde ich im großen Teilen sehr gelungen. Ich finde es sehr interessant. Ich mag den Anmerkungsapparat sehr. Und es ist eben immer eine große Freude, so einen Klassiker, also einen Grund zu haben, nochmal so einen Klassiker in die Hand zu nehmen. Und insofern hat es mir, also das Vergnügen hat bei weitem überwogen und überhaupt öffnet man ja nur durch so eine Neuübersetzung überhaupt dieses Nachdenken über den Text. Wenn es die Neuübersetzung nicht gäbe, würde man praktisch die eine Übersetzung als das Gegebene hinnehmen und insofern Neuübersetzungen haben eben auch ihren Vorteil. Sie haben mich auch dazu bewogen, einige von den großen toten Russen zu lesen und ich habe nie das Gefühl gehabt, dabei Zeit zu verschwenden.
Ich fand nur nochmal bei diesem Stichwort, bei diesem Versuch, Sprache so ins Heute zu übersetzen, da fand ich in dem Zusammenhang, das hat jetzt nur sekundär mit Ihrem Buch, mit Meister und Margarita zu tun, aber so toll Ihre Internetsammlung, auf die ich an dieser Stelle unbedingt nochmal werbend hinweisen möchte. Und zwar haben Sie auf Ihrer Seite so eine Art Sammlung für
altgewordene Jugendsprache.
Ganz genau, das trifft es nämlich genau. Und da dröseln Sie haargenau auf, welches Wort eigentlich schon wie lange vorbei ist. Also ich habe da gefunden, abhotten zum Beispiel, ganz klassischer Fall von 70er Jahre oder die Disse, also ja, wir sagen Club. Ja. Aber man ertappt sich auch die ganze Zeit selbst dabei, wie unglaublich gestrig man selbst schon spricht. Also geil ist sowas von vorbei. Mhm. Oder ja, also schön, aber auch, es gibt auch so zeitlose Begriffe, also Fußhupe habe ich zum Beispiel gerade gelernt für kleiner Hund. Das ist auch nach wie vor in. Nichtsdestotrotz, diese Sprache, so wie sie jetzt in dem Buch da ist, die läuft aber doch wahrscheinlich auch Gefahr, dann relativ schnell wieder aus der Zeit zu fallen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich meine, das Interessante an dem Text ist ja auf jeden Fall auch gerade an einem Abend, den man zur Unterstützung von Pussy Riot macht, ist ja immer das Gemeinsame, das sich durch die Jahrzehnte zieht. Und das ist schon beeindruckend viel. Also diese Apparate, denen da jeder begegnet, die Starrheit im Denken, das Streben nach Privilegien und das Heruntermachen, die Instrumentalisierung von Psychiatrie. All das sind Probleme, die die russische Gesellschaft bis heute umtreiben, mal ganz abgesehen von dem Daueralkoholkonsum, der da auch sehr schön und lustig verhandelt wird.
Sie haben es gerade ja nochmal gesagt, dass die Lesung, die Sie nächste Woche machen, Pussy Riot unterstützen soll, also die drei Frauen, die jetzt verurteilt worden sind. Das ist ja inzwischen eine ganze Bewegung bei Künstlern, hat man den Eindruck. Es gibt jede Menge Benefizkonzerte zugunsten von Pussy Riot. Es gibt jetzt diese Lesung, selbst Madonna wirft sich ja schon für Pussy Riot in die Bresche. Man hat fast den Eindruck, es ist ein bisschen zur Pflicht geworden, jetzt für Autoren Pussy Riot zu unterstützen.
Ja, es ist eine gute Anmerkung. Wir haben uns sozusagen zu unserer Ehrenrettung schon doch also vor fast zwei Monaten dafür entschieden, als noch nicht klar war, wie das Urteil fallen wird und so. Und es passt einfach zu der Veranstaltung ungeheuer. Also sozusagen einen subversiven russischen Roman in seiner Neuübersetzung vorzustellen, dazu sozusagen im aktuellen Russland diese Vorgänge zu haben, das passt schon sehr gut zusammen. Auf der anderen Seite, man kann sich beklagen über die Inflation und dass das nicht in Ordnung ist und jeder ist jetzt für die und ich verstehe das auch. Andererseits ist ja die Alternative, nicht zu machen und nur so für sich und seine eigene Ehre und seinen eigenen Ruhm zu lesen, und dann ist es immer noch besser als nicht zu tun. Wir sollen auch Liao Jiwu zuhören, der jetzt gerade da ist und bald den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt. Aber es ist schon richtig, etwas zu tun. Und wenn man für einen künstlerischen Auftritt zwei Jahre Arbeitslager in Russland bekommt, dann ist es schon so, dass man das als Künstler, dass einem das nicht vorbeigehen sollte.
Der Meister und Margarita von Michail Bulgakov feiert neue Konjunktur. Zu Recht sagt der Schriftsteller Jakob Hein. Das Buch in der Neuübersetzung von Alexander Nitzberg ist übrigens erschienen im Galliani Verlag. Der Roman hat um die 600 Seiten und kostet 29,90 Euro. Und die Lesung von Meister und Margarita, die können Sie erleben am kommenden Samstag um 20 Uhr, und zwar im Haus der Berliner Festspiele. Mit dabei unter anderem auch unsere Kollegin Marion Brasch und Wladimir Kamin. Und wir wünschen viel Erfolg.
Danke, vielen Jakob Hein. Okay, ja, machen Sie es gut.
Ciao. Also, tschüss, vielen Dank.
Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Der Mann, dem ein Olivenbäumchen aus dem Ohr wuchs, so heißt das neue Buch von Benny Barbash, einem israelischen Autor, der vor allem für Kinderbücher bekannt ist. Und dieses Buch haben wir ausgesetzt, wie immer völlig wahllos, auf Ausflugsdampfern, in der Bahn, auf der Parkbank, unter der Parkbank. Und dann steht in diesen ausgesetzten Büchern jeweils unsere Telefonnummer, eine Parole, eine Zeit, die wäre jetzt, und es hat niemand angerufen.
Noch hat niemand angerufen, genau. Vielleicht war das Sommerwochenende zu schön oder was weiß ich. Jedenfalls genießen Sie das Buch, wenn Sie es gefunden haben oder sich noch zulegen. Benny Barbash, seinen Durchbruch hat er gehabt mit Mein erster Sony, habe ich bei der Gelegenheit erfahren. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Die Stiftung Lesen sagt, das ist eines der 100 besten Bücher, die je geschrieben wurden. Mein erster Sony von Benny Barbash kennst du auch nicht, oder?
Überhaupt nicht, aber ich habe eine Freundin heute noch getroffen, die gesagt hat, Benny Barbash, wow, der hat doch dieses Buch geschrieben und das muss toll sein.
Das, was wir ausgesetzt haben, ist auch toll. Der Mann, dem ein Olivenbäumchen aus dem Ohr wuchs, schon die Grundidee ist ziemlich schräg. Also es geht um einen dicken Israeli, der immer abnehmen will. Er probiert alles aus, alle bizarrsten Diäten, die es schon gibt. Und irgendwann landet er bei der Olivendiät widerwillig, wie schon bei der Gurkendiät und der Erdbeer, was weiß ich, Diät. Und verschluckt einen Kern, irgendwie großer Aufruhr in der Familie. Alle klopfen an diesem dicken Mann herum und der gerät irgendwie in seinen Gehörgang und dann sprießt ein Olivenbaum aus seinem Ohr. Ist auch sehr schön gemacht. Zuerst zeigt sich nur so ein haarfeiner Halm in seinem Ohr und die Frau sagt, wasch dir doch mal die Ohren, Mensch. Und irgendwann wird aber ein richtiger Baum und zwar ein richtig großer Baum daraus. Irgendwann braucht er so einen Lego-Kran vom Sohn, der den Baum festhält, damit ihm der Kopf nicht immer zur Seite kippt. Das ist erstmal eine bizarre Geschichte, die ist eingebettet in diese israelische Familie, die eine erhebliche, ich will mal sagen, Streitkultur hat, wie es bei denen zugeht, wie die sich fetzen. Das ist großartig und da spielt Politik immer eine große Rolle, weil die Großmutter ist so eine richtige israelische Rechte, Palästinenser rausschmeißen und so. Andere sind eher linksliberal und dann zoffen die sich da am Familientisch. Und dann wird aber auch diese Olivenbaumgeschichte mit hineingewoben, weil der Mann wird immer mehr zu so einer Art Parabel für diese ineinander verflochtenen Israeli und Palästinenser, weil dieser Baum, den kann man nicht einfach aus dem Kopf rausreißen, der ist durchs Gehirn durchgewurzelt. Also er ist ein Teil von dem Mann. Und in diesem auf den ersten Blick ja fast albernen Bild, der Mann mit diesem Baum im Ohr, wird so eine politische Parabel dazu, wie widersinnig es eigentlich ist, diese Leute da auseinanderreißen zu wollen. Und diese ganzen Versuche der Separierung, die Grenzanlagen, die Mauern, die gebaut werden und so weiter. Es ist ganz erstaunlich, wie sich dieses schmale Buch dann zu so einer sehr dichten Parabel auf die Situation in Israel entwickelt.
Also ich finde auf jeden Fall schon mal diesen Ansatz ganz großartig und mutig, dass man dieses ja wirklich verworrene und überhaupt nicht mehr zu lösende Nahostproblem auf diese Weise versucht anzugehen und einfach mit Humor versucht zu nehmen. Und wenn das dann auch noch zu einem internationalen Erfolg wird, dann bringt es ja möglicherweise auch wirklich was für die Region. Benny Barbasch also, das Buch heißt Der Mann, dem ein Olivenbäumchen aus dem Ohr wuchs, erschienen im Berlin Verlag und das gibt es in diesem schicken Bücherpaket, das Sie ja jedes Mal gewinnen können und zwar, wenn es das nächste Mal heißt, ausgesetzt.
Genau, hat heute keiner gewonnen, der nächste Woche kann sich freuen, kriegt 2 Bücherpakete. Es gibt ziemlich selten Bücher, bei denen sich alle dann einig sind, dass es gute Bücher sind. Das ist jetzt so im Fall von Michael Frayns neuem Roman. Der soll geistreich sein und komisch und typisch britischen Humor haben und ein luftiger, fröhlicher Sommerroman sein. Das hört gar nicht auf mit den Lobeshymnen dafür. Alle sind begeistert von dieser Verwechslungskomödie. Das ist der Roman. Und Michael Frayn war am Mittwoch in Berlin, hat sein Buch vorgestellt. Willkommen auf Skios heißt das. Gesa, du warst dabei. Du bist jetzt vielleicht auch Fan von Michael Frayn, oder?
Ich bin einerseits wirklich Fan und ich muss sagen, das war ein toller Abend. Und zwar lag das auch mit an diesem Autorenkeller in den S-Bahn-Bögen am Saviniplatz. Unbedingt mal anschauen. Das ist ein ganz privater, schöner Rahmen mitten in der Stadt. Es war restlos ausverkauft. Und weil Skios ja eine imaginäre griechische Insel sein soll, wurden auch gleich Oliven und Uso gereicht. Die erste große Überraschung, Michael Frayn, fast 80 Jahre alt, groß gewachsen, so ein ganz distinguierter Brite, der aber eben auch so ein ganz nettes, verschmitztes Lachen hat, der spricht Deutsch. Zwar ganz sorgfältig trainiert, aber immerhin so, dass sein feiner Humor gut rüberkam und er die Einleitung machen konnte für den Abend. Und was ich in dem Zusammenhang gar nicht wusste, Michael Frayn hat zum Beispiel auch Drehbücher für John Cleese von Monty Python oder Python, wie der Engländer sagt, geschrieben. Und der wird immer wieder für seinen wirklich sehr tiefsinnigen Humor gepriesen, wie ich finde, zu Recht.
Aber jetzt hat er eine Geschichte geschrieben, die in Griechenland, auf einer griechischen Insel zumindest, spielt. Eben Willkommen auf Skios und Griechenland. Okay, Galgenhumor wäre vielleicht angebracht, aber eine leichte Sommerkomödie in Griechenland, wie geht das denn mit den Ereignissen dort zurzeit zusammen?
Ja, ehrlich gesagt ist das schlicht vor dem großen Finanzcrash entstanden und diese Insel Skios, die gibt's gar nicht, obwohl Michael Frayn erzählt hat, dass er bei Lesungen ganz oft von Leuten angesprochen wird, die so sagen, Mensch, also Skios, ja, ist wirklich eine wunderschöne, mir gefällt's da auch und so. Und hier ist Skios, aber einfach nur der Schauplatz, großartigster Verwechslung. Das fängt mit einer Szene am Flughafen an, von der ich hier an dieser Stelle allen Radio 1-Hörern raten möchte, probieren Sie das unbedingt mal selbst aus. Und zwar, es gibt auch immer an Flughäfen, wenn man dann durch diese letzte Schleuse kommt, diese Situation, dass da so x Leute mit Schildern stehen und warten. Also das sind dann irgendwelche Sprachschulen, Reiseveranstalter, irgendwelche Taxi-Johnnies. Und da genau beginnt dieses Buch bei einem ganz jungen, charmanten Hallodri, der kommt gerade in Griechenland an. Seine Geliebte hat ihn irgendwie um einen Tag versetzt. Also er hat viel Tagesfreizeit und er überlegt sich so, ich gehe jetzt einfach mal mit dieser sensationell gut aussehenden Blondine da vorne mit. Die trägt zwar das Schild Dr. Norman Wilfried, ist mir jetzt aber egal. Und das ist so eine Konstellation, die hat Michael Frayn interessiert und zwar aus eigener Erfahrung.
Ja, jedes Mal, dass ich zu einem Flughafen kommt und habe diese Reihe von Fahrern, jedes Mal bin ich versucht, zu einem der Taxifahrer zu gehen und einen falschen Namen zu übernehmen und hoffentlich ein neues Leben zu übernehmen. Und es wird interessant zu wissen, wie weit man kommen könnte, bis man entlarvt ist.
Also eine sehr reizvolle Grundidee, finde ich. Und es gibt wirklich wenige Orte, wo man so schnell an eine neue Identität kommt.
Wie eben da am Flughafen. Aber er hat es ja selber gerade gesagt, die Frage ist, wie weit kommt man denn mit diesem Schwindel? Wie weit kommt denn der Typ in dem Buch?
Also der heißt Oliver Fox, der kommt weit. Und zwar nicht nur, indem er sich perfekt da mit perfektem Lächeln durchmogelt, sondern er rät immer genau, was seine Umwelt gerade von ihm erwartet. Er passt sich perfekt ein. Der Dr. Norman Wilfried, für den er sich ja ab sofort ausgibt. Das ist eine unglaubliche Koryphäe in der Wissenschaftswelt, ein Scientologe, also der ist sozusagen Wissenschaftswissenschaftler. Ein ganz langweiliger, einsamer Kerl, der von Kongress zu Kongress durch die Welt tingelt und eben auch hier auf Skios von einer gelangweilten, saturierten Stiftung, von einer Gesellschaft als Gastredner heiß erwartet wird. Und jetzt stellt sich natürlich für diesen anderen Mann, für diesen Oliver Fox, die Frage, über was in aller Welt soll ich denn hier überhaupt reden? Der macht sich's leicht, der spricht immer nur so in so ganz tiefschürfenden Orakeln. Also der empfindet dann immer so Bilder wie, die Wirtschaftskrise ist meiner Ansicht nach vergleichbar mit den Kugeln auf den Weihnachtskeksen meiner Kinder oder so. Also das ist immer sehr, sehr klar, sehr tief, sehr weise. Keiner wagt zu fragen, was denn das eigentlich heißen kann. Und der Dr. Norman Wilfried, den es ja auch gibt, den echten, der steckt natürlich auch in diversen Verwicklungen parallel und der schnuppert mal wieder das echte Leben, also inklusive Liebe und allem drum und dran, was dazu gehört.
Aber der Hochstapler ist ja wahrscheinlich die interessantere Figur. Du hast schon gesagt, die Geliebte hat ihn versetzt, er hat Zeit und mal Lust auf sowas. Aber was treibt den im Inneren? Ist das ein professioneller Hochstapler? Ist das ein böser Mensch?
Ja, das bleibt auf ganz seltsame Weise unklar. Also es steht fest, böse ist er definitiv nicht, aber der folgt einfach seinen Impulsen. Der Michael Frayn hat mir erzählt, dass das ist tatsächlich so ein reales Vorbild für diese Figur, dieses jungen, charmanten Oliver Fox gab. Und zwar war das ein Freund von ihm, der geradezu krankhaft immer genau das tat, was ihm gerade in den Sinn kam, vollkommen unberechenbar, immer mit besten Absichten, aber das ging so weit, dass er komplett ungefragt und ungebeten in die intimsten Situationen platzte, wie hier mal bei so einem Brautpaar.
Ein Freund, der manisch-depressiv war und als er in der manischen Phase war, einmal in London, ist er entlang der Straße geliefen. Und er bemerkte, dass in Gleichtritt mit ihm war ein Rolls Royce. Im Rolls Royce war ein Hochzeitspaar. Er wusste, dass sie wollte, dass er ins Auto mit ihnen einsteigt und seine Lebensgeschichte ihnen erzählt. Also das hat er getan. Er sagte mir, dass es ein großer Erfolg war, dass es hat ihren Tag gemacht.
Das finde ich auch sehr hübsch übersetzt. Ne? Es hat ihren Tag gemacht, ja. Made my day. Ja, das sind Geschichten, wie sie Michael Frayn beschäftigen. Und das ist auch genau dieser gebrochene Humor in diesem Roman Skios, in dem es natürlich noch unglaublich viele peinliche und dramatische Szenen gibt. Und das aber so alles in allem ein richtig flotter, kurzweiliger Spaß ist. Übrigens, mit ganz kleinen Änderungen würde das Ganze auch einen hervorragenden Film abgeben. Ich würde mal sagen, so eine Art Monty Python, Monty Python im gediegenen Umfeld. Michael Frayn sieht das übrigens genauso und der würde trotz seiner 80 Jahre gern auch selbst das Drehbuch dazu schreiben. Die Rente kann auf diesen Mann noch warten und Ich muss an dieser Stelle wirklich unsere Hörer bitten, Sie haben zwei Arbeitsaufträge. Einerseits Filmproduzenten, bitte vortreten. Andererseits Hochstapler, unbedingt nachmachen zur nächsten Folge der Literaturagenten. Erwarten wir Ihren schonungslosen Bericht. Wie ist es Ihnen ergangen, nachdem Sie am Flughafen als jemand völlig anderes durchgegangen sind?
Gesa Ufer fordert auf zur Hochstapelei. Wo soll das noch hinführen? Jetzt haben wir jedenfalls geredet über Michael Frayns Buch. Willkommen auf Skios, erschienen bei Hansa. Ins Deutsche hat es Annette Grube übersetzt. 280 Seiten, die gibt's für 17,90 €.
Am Freitag soll es beim Internationalen Literaturfestival Berlin einen Abend geben, der in die Beine geht, bei dem Bonbons fliegen, der aber an manchen Stellen auch wehtut. So ist der Abend mit dem Hamburger Autor Finn-Ole Heinrich angekündigt, der mit dem unsortierten Orchester Oldenburg loslegt. Und das erzeugt Töne unter anderem mit dem kleinsten Schlagzeug der Welt, mit Holzfröschen, einem Gameboy und dem wohl schnellsten Pendelhub-Laubsägen-Bediener der Welt, heißt es da. Das schreit nach Aufklärung und deshalb haben wir Finn-Ole Heinrich jetzt am Handy aufgestellt. Hallo.
Hallo.
Was ist denn, also legen wir mal los mit der Aufklärung, was ist denn eine Pendelhub-Laubsäge und was macht die für Töne da bei Ihrem Abend?
Was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber es ist ein großer Kasten, auf dem, an dem der Chance, so heißt der, der die bedient, unfassbar schnell alles Mögliche aussägen kann. Er macht das auf Jahrmärkten in ganz Deutschland das Jahr über und sägt da so kleine Stempel aus. Und das haben wir in das Programm mit aufgenommen.
Das heißt,
es geht also weniger um den Klang, als darum, dass wir das abfilmen, was er da aussägt.
Und ist das dann unbedingt kinderkompatibel oder ist das für alle Altersstufen?
Nee, das Programm ist eher gar nicht für Kinder. Das ist ja auch erst um 22 Uhr abends. Da sind ja wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Kinder wach. Das ist schon ein Erwachsenenprogramm.
Und was ist das unsortierte Orchester Oldenburg? Das klingt auch sehr, sehr vielversprechend.
Ja, das sind fünf echt ziemlich verrückte und ziemlich begabte Musiker, die ich, also mit einem habe ich zusammen Abi gemacht und die anderen habe ich dann kennengelernt darüber, dass die alle zusammen wohnen, so mehr oder weniger. Und die machen in verschiedenen Kontexten zusammen Musik und irgendwann habe ich die mal gefragt, ob wir nicht was zusammen machen wollen, weil die mich so fasziniert haben. Die bauen halt zum Teil ihre Instrumente selber, sind so Klangsammler und ich weiß nicht, ich fand das so bunt und wild, dass ich dachte, das muss man irgendwie mal auf eine Bühne bringen. Und ich bin ja eh immer gerne mit Musikern zusammen auf der Bühne und das war so, dass ich die dann einfach mal eingeladen habe. Wir haben das mal so testweise gemacht und es war so schön für uns alle und ich glaube auch fürs Publikum, dass wir dann gedacht haben, wir machen da eine feste Sache draus und touren immer mal wieder so ein bisschen damit rum. Und es ist schön, dass wir jetzt das erste Mal damit nach Berlin kommen können.
Okay, jetzt haben wir ein paar Basisinformationen. Also da treten auf bei Ihrem Abend diese Klangsammler vom unsortierten Orchester, dann sägt irgendwer mit der Riesenlaubsäge Zeug aus. Sie haben mit einem Text-Cliffhanger zu tun. Ich versuche mir vorzustellen, was das für ein Abend werden soll. Wird das Karneval? Wird das Zirkus? Eine richtige, ernsthafte Lesung im klassischen Sinn wird es eher nicht, oder?
Nee, genau. Das ist sowieso so ein bisschen der Versuch, dass in Deutschland ja immer noch relativ präsente, normale Leseformat, wo so ein hustender, schlecht vorlesender Autor an einem Tisch sitzt in einem schlecht ausgeleuchteten Raum. Das wollen wir so ein bisschen aufbrechen. Also es ist eine Lesung, die echt so ein bisschen das Genre aufstemmt und ja, das soll Laune machen und alle Sinne ansprechen. Also deshalb haben wir auch eben ein bisschen Video dabei, sehr, sehr viel Musik und auch einfach so auf der Bühne sehr viel zu gucken, weil die eben auch so besondere Instrumente haben. Und ich mag das auch gerne, so den Musikern zuzugucken. Und die sind in der Bedienung ihrer merkwürdigen Instrumente auch einfach echt sehr filigran. Also das macht echt Spaß.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Den Abend mit Cliffhanger und dem unsortierten Orchester, den gibt's am Freitag, aber morgen, da wird dann schon ein Buch auf die Bühne gebracht, nämlich Frag, du Zwerg. Wie sieht das aus? Gibt's da schon, weiß ich, großes Lampenfieber im Vorfeld?
Also ich weiß nicht, wie es der Crew da geht. Das ist ja eine Koproduktion mit der Neuköllner Oper. Und also ich habe sozusagen nur die Textvorlage geschrieben und hatte nicht die Möglichkeit, bisher mir da irgendwas von anzugucken. Ich kenne nur ein paar Fotos von den Puppen, die dafür angefertigt wurden, von so einer Puppentheatergruppe. Und ich habe ein paar Songvorlagen gehört. Also ich habe ein paar Songs geschrieben, die in dem Stück stattfinden, und da habe ich ein paar Entwürfe mir mal anhören können. Ansonsten bin ich echt mega gespannt. Also weil ich habe noch nie was Theatermäßiges geschrieben. Das ist das erste Mal, dass ich einen Text adaptiert habe für die Bühne. Und ich werde immer nur so ab und zu mal angerufen von den Leuten und erfahre so, wie der Stand ist.
Dann bei der Uraufführung. Genau. Also Uraufführung sogar für den Autor dann morgen Abend von Frag du Zwerg. Nee, morgen Vormittag, 10.45 Uhr wird das gezeigt. Frag du Zwerg, genau. Nach einem Text von Finn-Ole Heinrich. Und diese Lesung kann man eben fast nicht sagen. Dieser bunte Abend mit Finn-Ole Heinrich und dem unsortierten Orchester Oldenburg, den gibt's dann am Freitag beim Internationalen Literaturfestival Berlin, das im Haus der Berliner Festspiele. Also für heute, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Okay. Ja,
gerne.
Ciao.
Tschüss.
Und wir sind auch so gut wie am Ende mit unseren 2 Stunden bei den Literaturagenten. Uns hat's großen Spaß gemacht. Wir hoffen Ihnen auch. Und in der nächsten Woche können Sie die Literaturagenten wiederhören. Dann ist Lydia Harms auch wieder dabei. Und was habt ihr genau vor?
Also einerseits wird der neue Roman von Reinhard Götz rauskommen am Tag nach unserer Sendung. Wir dürfen aber schon mal über dieses Buch reden. Johann Holtrop heißt der Roman, soll irgendwie in der Wirtschaftswelt spielen. Den werde ich mit großer Neugier nächste Woche lesen und dann hier vorstellen. Und dann läuft ja das Internationale Literaturfestival auch weiter, das uns ja heute schon öfter beschäftigt hat. Und da wird dann in der Woche nach der Sendung David Mitchell auftreten, den ich ja sehr liebe, bewundere für seinen Wolkenatlas, den Roman. Von dem gibt es einen neuen Roman, den er vorstellen wird beim Literaturfestival. Und das wird Thema sein dann in der Sendung nächsten Sonntag. Und für heute sage ich, machen Sie es gut.
Tschüss.